Moin, mein Name ist André.
Ich bin der Jens.
Und ich bin der Alex.
Herzlich willkommen zum Einjährigen. Das ist die 52. Folge Randomtainment. Der Podcast wird ein Jahr alt.
Wow, darauf erstmal einen dicken Schluck und ganz viel Schmatzen.
Ja, was wir nicht alles schon erlebt haben. Wir haben jede Woche einen rausgekloppt. Das heißt jetzt tatsächlich, 52 Folgen, 52 Wochen, gleich ein ganzes Kalenderjahr. Ja, was haben wir alles erlebt? Wir wurden niedergemacht fürs Schmatzen in Podcasts, für laute Atmosphäre im Hintergrund. Wir wurden von der Weltpresse gefeiert und haben den Deutschen Podcastpreis gewonnen in der Kategorie Bildung. Wir hatten tolle Gäste, wir haben auswärts aufgenommen, wir haben uns irgendwo in einem Studio getroffen, Weihnachtsfeiern haben wir abgehalten. Ach, das war alles toll bisher mit euch Jungs. Das war toll.
Ja.
Und tatsächlich den ganzen...
Es ging.
Aber was richtig klasse war, war wirklich komplett den ganzen Weg über die Unterstützung von euch. Ihr hört uns aktiv. Ihr gerade in letzter Zeit kommentiert ihr sehr viel. Das ist mega bei Twitter über Themen, die ihr gerade bei uns gehört habt. Und natürlich auch nicht zuletzt den Patrons zu danken, also die uns freiwillig auf Patreon da unterstützen.
Freiwillig, ja, das ist das Stichwort.
Ja, dieser Podcast ist ansonsten aber auch so genial wie alle anderen. Also wir haben heute nichts Besonderes geplant, bis auf wieder umso bessere Themen heute. Drei Typen sind
wir. Was laberst du denn da? Die Leute wollen doch trotzdem immer noch uns hören. Also leg los.
Ja, genau. Drei Typen, drei Themen und der Würfel hier entscheidet wieder. Heute allerdings, ich sitze noch im Büro auf der Arbeit, in einem Studio. Das heißt, ich habe nicht diesen W20-Würfel dabei, sondern einen ganz normalen sechsseitigen. Das heißt, Jens wird auch heute wieder nicht zweistellig. Und wir würfeln von 1 bis 6 aus. Mal sehen, wer jetzt anfängt. Das erste Mal, ich würfel jetzt für Alex. Alex hat die 3. Oh, Jens hat die 5.
Ach du Scheiße.
Und André hat die 3. Das heißt, Jens, du darfst anfangen dieses Mal mit einer 5.
Das ist ein bisschen gruselig. Ich muss mir ernsthaft jetzt gerade überlegen, was für ein Thema ich nehme.
Ich dachte, du hast ein ganzes Lexikon voll mit Themen.
Dann muss ich das aber erst aufmachen und ach.
Ach so, ja. Bücher sind ja scheiße.
Ja, richtig. Ein Lexikon. Ich habe mir das dann nebenbei aufgeschrieben.
Ja, wer auch so Bücher rausbringt, das Idioten.
Ich habe das ganze Jahr über Themen aufgeschrieben, die ich mit euch besprechen wollte. Und wenn ich mal so einen Punkt wie heute habe, bei dem ich vergessen habe, was ich eigentlich besprechen wollte, suche ich ja einfach so ein bisschen durch. Und Alex, du hattest vor kurzem die Frage gestellt auf Twitter, unter @AlexTV ist das, glaube ich, ne? Was das mit Spoilern ist, warum man sich nicht spoilern lassen möchte. Und wir hatten jetzt in den letzten ein, zwei Wochen hatten wir Themen wie Game of Thrones, was jetzt seit 3 Wochen läuft. Wir hatten Endgame. Es gibt diverse Filme, die tolle Spins in einem Film haben, in der Geschichte drin haben. Und ich habe mich so ein bisschen zurückerinnert an Filme in den 90ern, wie The Sixth Sense, wie auch, als ich es das erste Mal gesehen habe und begriffen habe, Star Wars mit Darth Vader und wer diese Person eigentlich ist. Und es gab so viele Filme, auch The Game, wo hätte ich diverse Punkte des Films oder der Story gekannt, der Film für mich nicht mehr diesen Effekt gehabt hätte, wie er ihn damals, als ich ihn unwissend gesehen habe, hatte. Und da wollte ich mal von euch wissen, wie ihr das seht, wie das bei euch mit Spoilern ist. Weil ich bin jemand, ich möchte am liebsten nichts über einen Film wissen. Wenn ich einen Teaser gesehen habe und der Teaser mich anspricht, dann möchte ich keinen Trailer mehr sehen, weil ein 3-Minuten-Trailer verrät mir die ganze Story, den Werdegang, wo die Charaktere am Ende landen und wer am Ende, weil er noch da ist, auch überlebt.
Also gruselig, dass du das Thema willst. Das steht hier auf meiner Liste auf Punkt 2. Das heißt, kann ich schon mal streichen. vielleicht habe ich mich unterbewusst durch Alex Street damit auch beschäftigt. Ich habe es genauso. Ich möchte Filme, auf die ich mich so richtig lange freue, weil ich weiß, das sind zum Beispiel Fortsetzungen, so wie bei Avenger, ne? So Fortsetzungen von einer Reihe und ich warte jetzt auf den letzten Film. Dann gucke ich mir auch deshalb keine Spoiler an, keine Trailer an, weil auch wenn die Trailer so clever geschnitten sind und da sogar Fake-Szenen drin sind, damit man nicht gespoilert wird, es verdirbt mir den Film, weil ich dann irgendwie im Film ständig irgendwie auf Szenen warte, die ja noch kommen müssten. Oder dann kommt eine Szene und anstatt die Szene zu genießen, denke ich immer, im Trailer gesehen, krass, und im Trailer war die anders und so weiter. Das nervt mich schon. Und natürlich handlungstechnisch will ich auch nicht gespoilert werden, ist klar.
Ja, witzig. Hab ich gar nicht. Es ist so ein bisschen, ich glaube, bei manchen ist das wohl wahrscheinlich wie beim ersten Date und mit Sex. Man sitzt dann gegenüber und hat die ganze Zeit im Kopf, ja, am Ende werde ich mit der bestimmt schlafen. Aber irgendwie das Essen bis dahin genießen oder so funktioniert dann nicht mehr, weil man die ganze Zeit dann sowas im Kopf hat. Aber ich frage mich, why? Also wieso?
Was?
Also ich habe das, glaube ich, auch Jens damals auch schon gesagt. Wir hatten ja mal kurz darüber gesprochen, als wir uns persönlich gesehen haben. Es kommt auch ein bisschen darauf an, wie man gespoilert wird. Zum Beispiel dieser Dumbledore stirbt Spoiler, der sowieso scheiße ist für Leute, die Harry Potter noch nie gesehen oder gelesen haben. Blöd, ne? Kann man auch über die Definition sprechen. Was bedeutet ein Spoiler auch im zeitlichen Zusammenhang? Dreht sich das denn nur für aktuelle Filme und macht man sich daraus einen Gag? Oder sollte sowas eigentlich auch querbeet auch für rückwirkende Filme gehen, damit man nicht andere spoilert, die die Dinger jetzt erst neu erleben?
Naja, es gibt ja Filme, die leben ja richtig davon, von einer bestimmten Handlung, von einem Twist. Und wenn du den spoilst, ja, ist der ganze Film kaputt.
Ist mir klar, aber wenn dann zum Beispiel, ne, don't spoil the Endgame und dann kommen Leute bei Twitter, die schreiben, ja, Dumbledore stirbt, dann ist es so, ja, die jetzt Harry Potter nicht gesehen haben, die sind jetzt vielleicht genauso pissig, als würdest du sagen, XY stirbt in Film XY. Aber das ist so die Differenzierung, finde ich, wenn man sagt, Dumbledore stirbt. Es ist so, okay, ja, ist tot. Aber wenn man jetzt sagt, wie er stirbt, er ist gestorben durch den Zauberstab, den Zauberspruch von Snape, das sich dann am Ende auflöst, dass es ja gar nicht war, dann hast du ja so einen kompletten Handlungsstrang erklärt. Und das ist dann vielleicht kacke, weil das läuft dann Gefahr, dass du eventuell das sich im Gehirn festbrennt oder dann weißt, okay, der Handlungsstrang ist erzählt, jetzt brauche ich theoretisch den Film nicht mehr gucken, weil ich das wie weiß. Aber einfach nur, dass Dumbledore stirbt, das wäre mir persönlich Latte. Das ist dann so, okay, dann ist er halt tot. Ja, habe ich mir fast gedacht, aber wie ist er denn gestorben? Und das finde ich eigentlich sehr viel interessanter, als zu wissen, dass er stirbt. Und deswegen habe ich kein Problem damit und habe auch diese Frage in den Raum geworfen, dass ich es nicht verstehe, warum.
Ne? Also die zum Zeitpunkt der Aufnahme jetzt hier aktuellste Game of Thrones-Folge, die dritte, die wurde mir auch gespoilert, weil ich erzähle es auch extra nicht, was ich gesehen habe, nur ich habe gesehen, wie eine Person eine andere tötet. Und das heißt, man hat ja nicht nur diese beiden Personen vor schwarzem Hintergrund gesehen, sondern man sieht auch noch, was ist da im Hintergrund für Farben und welche Location sind die und so weiter. Das heißt, man hat nicht nur gespoilert bekommen, dass die Person stirbt und die sie tötet, sondern man wusste auch so ungefähr, wann es denn geschieht, weil nach der Hälfte der Folge ist es halt noch nicht passiert und dann war irgendwie klar, ah, okay, man hat ja in dem Spoiler gesehen, das war nicht mehr in der Location, sondern mittlerweile dort und sowas. Das heißt, das hat mir die Folge dann doch schon ziemlich kaputt gemacht. Und das war.
Lass mich raten, die Location hast du schon im ersten Teil der Serie, der Episode gesehen und wusstest, aha, hier passiert das.
Ja, richtig, genau. Das ist, also wer es gesehen hat, der weiß sofort, was ich meine. Und ansonsten guckt euch nicht weiter im Internet um, wenn ihr es noch sehen möchtet. Alex, weißt du noch bei Dumbledore, wie essentiell war denn das für den Film, dass er und wie er stirbt? Ich dachte, der eigentliche Plot-Twist war, wer waren eigentlich Harry Potters Eltern oder was das war?
Nee, es war schon, also es Always. Ist schon ein sehr wichtiger Schritt zu wissen.
Always war so ein Thema.
Okay.
Also dann kommt dann am Ende noch raus, dass es ja eigentlich nicht der war, also jetzt versuche ich auch nicht zu spoilern, aber dann kommt es raus, dass es war ja nicht wirklich der, sondern durch den und dann auch noch ein anderer Zauberstab, weil hier da. Und deswegen hat er am Ende derjenige den anderen nicht töten können, weil das über einen anderen Spell-Zauberstab lief, als der andere eigentlich dachte. Ja.
Also deine Frage noch zu beantworten, ich glaube, man muss keine Rücksicht mehr auf Leute nehmen, die jetzt Harry Potter noch nicht gesehen haben.
Es gibt selbst das Spoilern eines eventuellen Plot-Twists ist mir schon zu viel. Wenn ich die ganze Zeit in der Geschichte an etwas herangehe, sagen wir, da ist ein Mann und eine Frau. Und die ganze Geschichte über gibt es diesen Mann und die Frau. Und die sind auch genau Mann und Frau. Und ganz am Ende stellt sich heraus, der Mann ist eigentlich auch eine Frau. Und das ändert dann den ganzen Film.
Ach so, meinst du das?
Nachträglich.
Aber mal blöd gefragt. Es ist jetzt, das fällt mir jetzt in dem Moment gerade ein. Wenn man mal an Dinge denkt wie Spiele, wo man ja auch im Vorfeld irgendwie gehypt ist, aber dann will man tatsächlich doch, also nein, und dann im Nachhinein ist man enttäuscht, weil die Trailer auf der E3 nicht so, also nicht, oder mehr versprochen haben, als das Spiel im Endeffekt liefern konnte, wie The Division oder so. Wir hatten uns darüber auch mal im Podcast uns unterhalten.
Ja. Hm.
Da ist man dann im Nachhinein enttäuscht, weil was anderes versprochen wurde, und da hätte man gerne im Vorfeld schon gewusst, wie das Spiel denn tatsächlich ausgesehen hätte. Oder wenn man sich erhofft hat, dass es tatsächlich so aussieht. Und deswegen heißt es ja heutzutage Remember No Pre-Orders und so.
Ja, das ist aber,
finde ich, kann es nicht vielleicht auch sogar helfen zu sagen, wenn man ein bisschen spoilert, dass es auch eine Art für eine Qualitätssicherung stehen kann, um zu sagen, oh ja, das und das passiert tatsächlich, dann ist es das, so wie ich es mir gewünscht habe. Und dann gucke ich es umso eher.
Ich hätte
aber ein Spoiler ist doch unabsichtlich, beziehungsweise ist eine einseitige Geschichte, oder nicht?
Ein Spoiler wenn, heißt ja erstmal nur, dass wenn im ich Vorfeld jetzt sage, was verraten du hast mich wird.
Genau, wenn ich jetzt sage, du hast mich gespoilert, dann habe ich ja nicht vorher gefragt, ob du mir das erzählen kannst, sondern du hast es ungefragt getan. Oder du hast es getan, obwohl ich dir gesagt habe, ich will es nicht wissen.
Ich finde auch, dass Alex dann ist eher, die dann, das eher die Schublade Erwartungshaltung. Das ist jetzt nicht Spoilern, also würde ich jetzt sagen.
Aber vielleicht ist das genau das Thema. Ein Spoiler ist eine ungewollte Geschichte. Wenn ich jetzt bei Twitter einen großen öffentlichen Post schreibe, keine Ahnung, der Mann ist eine Frau im Film XY und Leute scrollen durch und erblicken diesen einen Satz innerhalb von einer Sekunde, dann sind die ungewollt gespoilert worden.
Keine tolle Geschichte zu erzählen oder ein Funfact. Wenn eine Firma wie Pickup einen Kinospot erstellt, weiß ich aus dem näheren privaten Umkreis, einen Kinospot erstellt und den deutschlandweit in Kinos ausstrahlen lässt, dann laufen Firmen, die sowas machen, immer Gefahr, dass ihr Spot nur ein paar Mal gezeigt wird und dann aus dem Programm genommen wird, wenn sich Leute darüber beschweren. Kann ja sein, dass der künstlerisch zu wertvoll ist oder also wertvoll im Sinne von provoziert oder sowas. Und bei Pickup war es so, die haben sich ganz, ganz viel Mühe gegeben mit ganz vielen verschiedenen Spots, die vor Kinofilmen laufen. Und die Spots sind immer auf die Kinofilme gemünzt. Und bei Endgame war es jetzt so, dass die Kinos in Deutschland wahnsinnig viele Beschwerden von Zuschauern über den Spot bekommen haben, der vor Endgame lief. Und zwar, man sieht ja immer dieses strahlende Gelb, wo vorne eine Person steht, die gleich in so ein Pickup beißt und die sagt dann immer noch irgendwas Kurzes. Und da hat die Person gesagt, ich weiß nicht mehr genau, ich glaube ja, Tony stirbt und ich glaube ja, der stirbt und der gewinnt und beißt dann beim Pickup ab. Und selbst wenn Pickup nicht wissen konnte, wer stirbt oder wer nicht stirbt oder sowas, Leute empfinden das als Spoiler und gehen schon schlecht gelaunt weiter in den Film dann rein, weil sie gerade sowas gesagt bekommen haben. Weil dann denken sie immer, wissen die das? Haben sie es jetzt wirklich gespoilert? Können sie es nicht wissen?
Ja,
das geistert dir im Kopf rum.
Aber ist das denn, muss ich jetzt mal blöd fragen, weil ich vielleicht noch ein bisschen Abstand dazu habe, ist das irgendwie auch so ein bisschen verletzter Stolz oder verletzte falsche Liebe, dass die Leute so viel Wert auf etwas oder in etwas stecken, dass sie dann sich persönlich beleidigt fühlen, wenn man das durch solche, in Anführungszeichen, eigentlich kleine Banalität dann vermeintlich kaputt macht?
Ja, du, nee, das du ist ja ein Erlebnis, für das du bezahlst.
Ja,
und das ist ja ein Erlebnis, für das du bezahlst, was wieder genommen wird. Wie oft ist das irgendwie, stell dir vor, du bezahlst Geld für einen Horrorfilm und dir wird aber schon genau gesagt, wo man sich erschrecken würde. Aber du bezahlst ja Geld dafür, dass du irgendwann so, oh mein Gott, habe ich mich erschrocken, sagst. Also für dieses Gefühl, was man dir gibt, weißt du? Und wenn dir das genommen wird.
Ich finde das schwierig, es ist ja ein Unterschied. Es ist eine persönliche Definition tatsächlich, weil wir merken es ja gerade hier. Mir ist es zum Beispiel scheißegal, wer in Endgame jetzt stirbt und warum. Aber ihr zum Beispiel, ihr werdet ja, hätte ich euch das jetzt zum Beispiel verraten, weil ich habe ja im Vorfeld den Spoiler gelesen und habe ja sogar einen Screenshot für Jens damals gemacht und ihm im Nachhinein gezeigt. Ihr hättet mich ja wahrscheinlich in Grund und Boden gestampft, weil ihr damit eine persönliche Erfahrung oder ein persönliches Erlebnis, eine Geschichte verbindet, die ihr in den letzten echten Lebensjahren erfahren habt und die ihr zum Abschluss bringen wollt.
Aber ist ja, das so, okay, ja, stimmt.
Bei mir wäre das vielleicht sogar tatsächlich so, oder wenn ich jetzt Kinder hätte und einer postet bei Twitter, Dumbledore stirbt, dann wäre ich zum Beispiel ultra pissig, weil mein Sohn oder so gerade bei Twitter rumgescrollt hat und da steht Dumbledore stirbt und er war gerade beim Film Nummer 5 oder so und hätte das sonst anders auch erlebt in seiner Jugend. Also,
ich glaube, ist es nämlich, dass, wie man etwas erlebt. Ich bin so ein bisschen neidisch auf die Leute, die damals den zweiten Star Wars Teil gesehen haben und du hattest ja die neuen Medien damals noch nicht. Und die haben im Film erst erfahren, wer Darth Vader ist. Und, ne, unsere Zuhörer durften das ja auch mittlerweile alle wissen. Ich spreche es jetzt aber mal nicht aus, wer Darth Vader ist. Und dieser Mindfuck, der dann passiert, dieses, oh mein Gott, was das rückwirkend alles bedeutet.
Ja, du löst quasi selber ein Rätsel, ne? Weil du sagst so, ach krass, jetzt ergibt alles einen Sinn, so dieses Knacken im Gehirn. Ne?
Wenn du eine gute Storytelling hast, ja, wenn es dir nicht immer wieder ins Gesicht gedrückt wird, ist das okay. Ja. Wenn es dir aber so einmal gesagt wird und den Rest musst du dir selber zudenken, das ist schon ziemlich geil. Und dieses Erlebnis wollte ich mal wieder haben. Bei Infinity War bin ich ins Kino und dachte mir, naja, ich weiß schon ungefähr, wie der Film so wird. Und der hat mich halt komplett zerfickt, weil der einfach ganz, ganz, ganz großartig war. Und mit dem, was passiert jetzt? Und es gibt so viele Theorien, dass man nicht mehr weiß, wo es hinführt oder dass man nur so ungefähr erahnen kann, wo es hinführt. Und ich war einfach unwissend. Und wann ist man heutzutage mal bis zu diesem Punkt wirklich unwissend? Und dieses wir erkennen es ja auch aus unserer Branche, Alex, in der Technikbranche, man erfährt mittlerweile so viele Kleinigkeiten, dass man das große Ganze, wenn es nur ein Produkt ist, am Ende schon sich zusammenreimen kann. Man weiß ja, das wird schon angeteasert und das ist, vor 2 Jahren haben die da schon was gemacht und mittlerweile sollte das Produkt fertig sein und wird wahrscheinlich dann in dem und dem Gerät landen. Ja. Man weiß schon so ungefähr, wo das alles hinführt.
Man muss, um zum Star-Wars-Beispiel noch zu kommen, das finde ich vielleicht ganz interessant, nicht nur zu sagen, wer jetzt Darth Vader ist und so, sondern es war ja auch zu der Zeit noch ein neues Genre. Also diese Science-Fiction-Space-Dinger waren ja so in der Art und Weise auch noch nie zu sehen. Dieses große Weltraumspektakel. Und das hat auch noch sehr viel dazu beigetragen, dass die Leute sowieso im Konsens dachten, das ist jetzt mal richtig heiler, leck mich am Arsch. Und da bin ich mir so im Vergleich nicht sicher. Also ist das bei Avengers auch so, bei Film Nummer, lass mich lügen, 20? War das jetzt?
Das war der 22.
Okay, Entschuldigung, 22.
Gott.
Ist das ähnlich, so ähnlich vergleichbar mit, es ist genauso ein neues Genre, das irgendwie zum Vorschein oder zum Abschluss kommt wie Star Wars? Oder ist es halt auch nur ein weiterer Superheldenfilm, der jetzt eben das Ende darstellt?
Nein, was heißt ein weiterer? Also dieses.
Ein weiterer der Reihe.
Ja, genau, aber Marvel hat doch dieses Superhelden-Genre. Erst richtig nochmal belebt und die lassen ihr Universum enden und als es begann, gab es ja mal so einzelne versprengte Filme oder sowas.
Aber du hast nicht diesen
Green
Druck,
Lantern.
Sehr gut, Green Lantern zählt nicht, der ist sowieso DC.
Ich habe irgendwie aber nur die Schlechten geguckt, kann das sein? Naja.
Ja, wahrscheinlich. Du hast da war jetzt ein Film, der war fucking krass und dann kommt der zweite Film mit Star Wars und der war nicht nur optisch ansprechend, sondern hat auch noch einen geilen Plot-Twist drin. Das war alles in einem. Und hier hast du jetzt aber 10 Jahre lang Filme gehabt. Das ist dann irgendwie im 5. Jahr ziemlich groß geworden. Mit dem ersten Avengers groß geworden, als plötzlich diese ganzen Filme zusammengeführt wurden. Die haben ja diesen 10-Jahres-Plan schon gehabt. Das war ja klar, wo das alles hinführt. Das ist es ja. Und deswegen habe ich Nein gesagt, weil das ist für mich was anderes. Weil mir war nach den ersten Jahren nicht klar, was Infinity War bedeutet. Leute, die Comics gelesen haben, denen war das klar. Die wussten, wie groß das werden könnte, weil die Comics schon ziemlich krass waren. Sogar teilweise krasser als das, was wir gesehen haben.
Das ist aber auch natürlich
alles. Aber für mich war es einfach ein unerwartetes, wofür das hin, was wird es jetzt final und wie viel trauen sich die Russo-Brüder jetzt wirklich am Ende. Das war für mich ich möchte es nicht wissen, ich will es erleben.
Es ist ja auch alles ein bisschen interessenbasiert. Also ich glaube, also wie ich das jetzt habe rausklingen lassen, Alex, bei dir war das mit der Harry Potter-Welt alles ein bisschen wichtiger und du kannst vielleicht mit den Superhelden nichts anfangen oder hast total den Overkill. Ja. Ich zum Beispiel bin total emotionslos bei Harry Potter, habe mich aber sehr verzaubern lassen, sage ich mal, von dem, was man da optisch geboten kriegt. Und ich fand, das war ein schönes Märchen, schöne Geschichte. Und wo ich noch unemotionaler bin, was ich aber auch gar nicht erst konsumiere, Fußballspiele. Wenn jemand es nicht schafft, ein Fußballspiel zu sehen oder es läuft bei einem Bezahlsender und man muss es einen Tag warten oder am Abend kommt erst eine Zusammenfassung bei der Sportschau, derjenige ist ja auch schnell am Rumpöbeln, wenn du dem sagst, brauchst gar nicht gucken, ist 1-1 ausgegangen oder so. Ne? Und das ist ja auch ein Spoiler. Ne?
Ja.
Ist es ja.
Wobei, da kommen noch so Sachen dazu, das hätte ich ja auch selber machen können, würde ich da auf dem Platz stehen, ich hätte das Ding reingemacht. Da kommen ja noch so eine Sachen mit hinzu, so auf einmal dieses, ich bin besser als andere.
Ja.
Aber da merkst du schon, dieser persönliche Bezug ist wohl krass bei vielen Dingen und es ist sehr individuell und auch so, wie du sagst, interessensbezogen.
Aber man muss ja auch ehrlich sein, also jetzt mal bei Fußballspielen weiß man es nicht immer, wie sie ausgehen, außer die Schiedsrichter und die sie bestechen. Nein. wenn man in einen Kinofilm geht, die ganz gängige Rezeptur für einen Film ist doch gut gegen böse, gut ist kurz vorm Verlieren, dreht dann das Ding noch und Böses verliert am Ende. Also das ist ja gar kein Spoiler. Man weiß ja, dass irgendwie das Gute obsiegt am Ende. Und vielleicht gibt es dann noch eine Liebesgeschichte und die finden sich auch noch wieder oder sowas. Ist ja ganz selten, dass wirklich ein Film mal ausgeht und man weiß so, ach krass, das war jetzt der Letzte und das Böse hat gewonnen. Wow, okay. Aber und das ist ja auch noch so absurd.
Terminator 2.
Ja, genau. Super. Man will ja nur wissen, wie es passiert und all sowas.
Da, 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 da.
Ja, geiles Thema. Also wie gesagt, ich weiß nicht, wie ich drauf gekommen bin und es auch machen wollte. Er steht, wie gesagt, mit auf meiner Liste. Vielleicht durch Alex Treat. Oder auch der Typ, der vor dem Kino irgendwo in Fernost verprügelt wurde, weil er Leuten Endgame gespoilert hat. Wisst ihr noch? Brauchst gar nicht reingehen. Der gewinnt und verliert und stirbt. Fixer!
Übrigens, also, weil es jetzt noch zum Thema passt, bevor wir zum nächsten Thema kommen, der Chewbacca-Darsteller Peter Mayhem ist gestorben.
Ja. Ja. Wir haben heute Morgen ihm zu Ehren, also es immer wieder erzählt, dass sich Leute an ihn erinnern. Man muss es dann auch unterhaltsam verpacken. Wir haben das Spiel gespielt Chewie or Not to Chewie.
Lol.
So. Und dann haben wir immer ein, so was man aus dem Internet kennt, einmal Chewbacca im Original eingespielt und dann irgendwie das Geräusch, wie es klingt, wenn man mit einem Stuhl nach hinten rückt oder und dann mussten die Leute mal raten, Chewie or not Chewie.
Gab es dann wenig was zu gewinnen? Eine Tasse oder
gab,
so?
Es gab dann 74 Euro, weil der ist 74 geworden und so konnte man zumindest unterhaltsam ein bisschen nochmal ihn zu Ehren nochmal in die Köpfe der Leute hervorbringen. Er war ja irgendwie, weiß ich, 2,18 oder 2,21 groß und steckte immer in den Kostümen da drin. Hat vor 4 Jahren das letzte Mal bei Episode 7 mitgespielt und so weiter und wurde dann nach und nach ein bisschen ersetzt. Der Arme.
Wow.
Ja, ich würfel für den. Ich würfel mal schnell für das nächste Thema. Warte, Achtung, kommt gleich Alex. Vielleicht. Alex 1, ja, dann kann jetzt ja nur ich kommen.
Nein.
Ja, 2, gerade so. Ah. Weil, so was hast du gerade gesagt, ob man Essen spoilern kann? Was steht auf der 1 meiner Liste? Food Porn.
Okay.
Also, was mich persönlich aufgeregt hat in den letzten 1 oder 2 Wochen, ich weiß nicht mehr genau, wie lange es her war, mit ein paar älteren Herrschaften unterwegs gewesen aus der Verwandtschaft und du kannst dann halt nicht mit den Leuten irgendwie ins Wappi gehen, das ist zu modern, oder hippe Burgerläden oder einen stylischen Supi-Laden, ja, Wappiano oder. Was ganz Bodenständiges, fast schon Kantinenanmutiges und halt bitte nicht schon wieder Blockhaus oder sowas. Das gibt es ja irgendwie kaum noch, ne? Dieses, dass man sich irgendwie immer so hippe Sachen. Also, ihr kennt das ja von mir, wenn mich was aufregt, dann beschäftige ich mich ein bisschen damit, finde ganz viele andere Themen dazu im Internet. Und was ich mir so aufgeschrieben habe, ist, übers Essen definieren wir uns, Essen fotografieren wir. Früher haben wir uns darüber definiert, welche Band wir gerne gehört haben. Mittlerweile sitzt man irgendwie im Freundeskreis zusammen und berät sich darüber, selbst wenn man kein großer Heimköcher ist, welche 4 Kartoffelsorten man neulich ausprobiert hat und so weiter. Also, das Essen ist irgendwie, damit kann man provozieren. Und bei dir, Alex, deswegen bin ich überhaupt noch mit drauf gekommen. Du hast den McDonald's Veggie, was war das, probiert?
Vegan TS.
Vegan TS.
Ah, ja, stimmt.
Und auch diese ewige Frage, diese ewige provozierende Frage, warum müssen Vegetarier oder Veganer dafür sorgen, dass ihr Essen zwar fleischlos ist, aber aussieht wie Fleisch und heißt wie Fleisch und sowas. Finde ich auch immer ich finde diese Frage allein schon so schwachsinnig. Sie wird halt oft gestellt. Oder was meinst du mit stimmt nicht?
Nee, meinten, stimmt ja nicht mal. Es wird uns ja so es wird in Anführungszeichen uns, es wird ja so aufgedrückt mit diesem Achtung, 0% Fleisch, wo du denkst, lass es doch weg, ist doch völlig Latte.
Ja, es ging ja darum, dass dieser Patty da drin, der sah ja sogar schon so rosa aus wie Fleisch, weil dann überlegen sich die sowas herstellen, ja, da machen wir jetzt aber nochmal, weil das sieht ja nicht aus wie Fleisch.
Ja, du wirst aber lachen, das ist nicht für die Veganer oder Vegetarier, sondern das ist ja für diejenigen, die Fleisch essen und vielleicht zum Umdenken bewegt werden sollen, weil die das ja gewohnt sind, Fleisch zu essen und jetzt auf einmal kein Fleisch essen, aber es sieht aus wie Fleisch, damit sie auch mal sowas probieren.
Das finde ich ein interessanter Gedanke. Weil die
würden nicht in so ein Kartoffelpatty beißen, das würden so eine Fleischesser ja nicht machen. Es ist nicht für, in Anführungszeichen, uns, sondern für die.
Okay, das habe ich noch gar nicht gedacht. Also das heißt,
du meinst, durch einen Supermarkt, dass man den nochmal unterstreicht, das ist wirklich kein Fleisch.
Ja, aber wenn ich jetzt durch den Supermarkt gehe und da ist Würstchen zum Grillen und die sehen beide gleich aus und da steht aber vegetarische Würstchen, warum muss denn das, ich sag mal, ist das aus praktischen Gründen die Form der Wurst zum Verzehr, ist das am besten oder soll das wirklich nach Wurst anmuten?
Ich glaube, ehrlich gesagt, es hat auch was mit den Fabrikationsstätten und Abläufen zu tun. Es ist einfacher, diese Sachen in das zu pressen, was da schon rumsteht, anstatt irgendwie was komplett Neues aufzuziehen und dann daraus irgendwie einen Kringel zu machen oder sowas. Das
wäre mal ein spontaner Gedanke. Wurst wurde ja, gab's früher, wurde ja Wurst genauso produziert, also genauso dargestellt und da gab es keine Fabriken. Vielleicht hat das eher was mit dem Darm zu tun, dass man sich eher an die Form des Darms, weil der wurde ja drumherum gelegt um das Fleisch für die Wurst, vielleicht hat das eher was damit zu tun, dass es deswegen immer so wurstartig Gewohnheit. Aussah, weil es ist ja quasi Kaki in einer Wurst, ohne Kaki zu sein.
Also,
falls ihr versteht, was ich meine.
Ja. Also es sollte jetzt auch nicht um vegan oder sowas gehen. Ich habe mir noch mehr Sachen aufgeschrieben, wie was war jetzt gerade erst die Woche über Thema Zuckersteuer. Weil wir werden in England, England oder irgendwo gab es so eine Art Zuckersteuer schon. Und da ist
War das nicht Frankreich?
Ja, oder Franke. Und irgendwo war es so, dass zum Beispiel der Liter Cola 26 Cent teurer ist als damals, als es umgerechnet, als diese Zuckersteuer dort noch nicht eingeführt wurde. Womit man denn verhindern möchte, dass Leute weniger zu Zuckerprodukten greifen, wegen Verfettung.
Ja, aber das Geile ist, erzähl auch den Twist.
Welchen?
Der Twist war, dann hat Cola auf einmal gesagt, na gut, okay, dann machen wir halt weniger Zucker in die Cola. Bums.
Ach, daher kommt das?
Ja. Also, hä? Auf einmal geht das?
Ja, auf einmal. Ja, vielleicht muss es dann doch immer über den Hebel Geld gemacht werden, immer übers Portemonnaie, ne?
Aber schmeckt denn die Cola noch genauso gut?
Das ist alles, die haben dann einfach weniger Zucker und dann von etwas anderem mehr und zack, genau das Gleiche.
Ja, so ein bisschen Süßungsmittel rein, ne?
Das ist wahrscheinlich
das ist ja Cola, das Rezept von Cola, also die, das ist ja, habt ihr das mal gesehen? Das ist geil. Diese einzelnen Bestandteile sind ja für sich genommen, wenn man sie so essen würde, giftig. Aber, oder zu sich nehmen würde. Aber wenn man die in so hoch, also in so, so hoch, wie heißt es, nicht konzentrierter, das Gegenteil, sondern nicht aufgelöster, sondern gestreckter, so.
Ah, okay.
In so stark gestreckter Form, also ein Tropfen und dann so stark gestreckt zu sich nimmt, dann schmeckt das halt säuerlich, aber ist dann auch okay. Sehr geil.
Und habt ihr das mitbekommen? Ganz, ganz viele Discounter und auch Lebensmittelhändler und Supermärkte steigen mittlerweile da auf. Ich weiß nicht, ob es jetzt Pflicht ist. Auf Fleischwaren gibt es jetzt diese Ampel mit diese vier Farben, diese Stufen, bei der man ablesen kann.
Ja, die ist doch Pflicht jetzt, ne?
Ah, ist okay, ist Pflicht sogar. Auf, weil ich sehe auch noch Sachen, wo es nicht ist, wahrscheinlich, weil das noch so ein schwammiger Übergang wahrscheinlich gerade ist.
Okay.
Genau wie bei Eiern, wo du siehst, ob die mit dem Code vorne drauf, die 0, die 1 und so weiter, Freilandhaltung, Käfighaltung und so weiter. So ist es auch bei Fleisch. Also 1 bis 4 ist das, glaube ich, ne? 1 ist das Schlechteste und 4 ist, ist eine totgestreichelte, glückliche Kuh.
Nein.
Nein?
Nein, so leider nicht. 4 heißt nur, das ist nach Biozertifikat gehalten. Und das Biozertifikat heißt dann, da gab es jetzt vor kurzem auch wieder so einen lustigen Tweet zu, lustig in Anführungszeichen, dass man bei der Haltung von Schweinen zum Beispiel, ich habe es nicht mehr genau im Kopf, ich versuche das jetzt nur so herzuleiten, statt 0,9 Quadratmeter pro Schwein 1,1 Quadratmeter pro Schwein hat. Ah, das ist dann Bio. Also das ist marginale Größe. Aber man merkt es sofort am Fleisch des Tieres. Also das ist einmal die Größe und einmal die Haltung und wie viel Freilauf die haben und was für ein Futter sie kriegen. Klar, klar, klar. Ja. Aber es ist immer noch nicht so, dass sie auf einer riesigen Weide herumtollen können, Schwein sein können. Und wenn es dann in Anführungszeichen soweit ist. Ja,
kostet Geld.
Ja. Ja, das kostet nämlich richtig Geld. Und das merkst du auch sofort beim Fleisch, bei der Fleischqualität, beim Geschmack und beim Preis.
Ja, ich habe es tatsächlich, ich habe es gerade mal aufgerufen, also ich kann jetzt nicht die Quadratmeterzahlen der Haltung leider bieten, aber hier steht tatsächlich, Haltungszeugnis Stufe 1 bedeutet konventionelle Stallhaltung entspricht den gesetzlichen Standards, ist wahrscheinlich mega wenig. Stufe 2 ist blau, ist nachhaltige Stallhaltung mit mehr Platz. Das ist einfach auch gar nicht so, das ist zum Beispiel von Netto die Ampel, das steht nur mit mehr Platz. Haltungszeugnis Stufe 3 von 4, Außenklima, Futter ohne Gentechnik und mit Zugang zum Außenklimabereich. Das heißt bestimmt noch nicht mal draußen, sondern man kann bestimmt klimatische Verhältnisse auch in der Halle schaffen. Und ja, Stufe 4 oder so. Und Stufe 4 ist Biohaltung entspricht den gesetzlichen Bestimmungen für Biofleisch. Okay, das ist
das Schlimmste, dass man schreibt, was sind denn die gesetzlichen Bestimmungen? Das heißt, du müsstest dich jetzt hinsetzen und gucken, was sind die gesetzlichen Bestimmungen.
Man müsste
da könnte aufdrücken. Man einfach so mit, weißt du was, das machen wir als Hausaufgabe, ich werde das nächste Woche mal auflisten, wo, was die Bestimmungen sind, was Biofleisch bedeutet oder wie
und dann ein Tier eigentlich
gehalten wird, wenn es bei Ampel 1 ist. Ja.
Dann müsste im Supermarkt daneben so eine erklärende Tafel hängen, wo da genau steht, grün bedeutet das, Doppelpunkt, bla 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 bla, am besten noch mit Bild. Weil wenn das nicht
übrigens,
gemacht
wird, dann ist es wie auf den
Zigarettenpackungen, Rauchen ist tödlich.
Wer das Ganze nicht unterstützen möchte, der darf doch gerne in Zukunft, wenn er sich Fleisch holt, an der Theke nicht das mit 1 oder 2 oder vielleicht sogar 3 nehmen, sondern immer nur das mit 4. Wenn das mit Stufe 4 immer ausverkauft ist, dann werden die Leute das nachholen, dann wird das nachproduziert, dann wird die Nachfrage steigen und das schlechte Fleisch wird dann anders verwertet.
Ja.
Meinst du?
Ja.
Die Leute sind ja nicht doof.
Nee, die...
Welche Leute?
Na, die, die das Fleisch anbieten, verkaufen, die wissen sich schon zu helfen. Und dann geht das los mit Vermischen und dann mit hübsches Licht und dann daneben drapieren. Und dann ist es dann vielleicht auf einmal doch das Gleiche. Huch,
ja, aber unterstellen wir denen jetzt mal, dass sie zumindest gesetzlich handeln. Und dann müssten sie ja, wenn sie wirtschaftlich sein wollen, scheiß auf Tierwohl, dann müssten sie sagen, ach guck mal, 4 wird gekauft. Dann bieten wir auch 4 an. Oder wir machen intern für uns nochmal ein nicht offizielles 5 und sagen, es ist noch besser. Das muss dann allerdings auch besser sein. Das kannst du aber trotzdem haben,
das stimmt, ja.
Dass das
also
umetikettiert wird.
Du wirst immer irgendwelche Idioten haben. Immer. Jederzeit. Es wird immer irgendwo ein Arschloch geben. Wenn du nicht im besten Fall einen Bauernhof hast, wo du weißt, dass das Tier ein schönes Leben hatte und es dann halt in Anführungszeichen leider für dich sterben muss, damit du was zu essen kannst, weil es ja lecker ist und Bacon, hey Bacon, hallo, dann wirst du nie sicher sein, wo es herkommt.
Das Absurde ist übrigens, wir wollen ja alle immer so gute Qualität und sind auch langsam alle bewusster. Und in einem Artikel habe ich hier gelesen, wir stehen auf Regionalität und auf Nachhaltigkeit. Das Absurde ist aber, der Anteil an Bauern in der Bevölkerung steigt einfach nicht. Wir sind bei unter 2%. Und das ist so wie, was hatten wir auch schon mal als Thema, wenn ich möchte, dass sich in der Politik was ändert, gehe ich natürlich wählen. Oder werde selbst zum Politiker. Aber keiner entscheidet sich tatsächlich, zu einem Bauer zu werden oder so. Und tut sich schwer damit, für eine Milch mal einen Euro mehr zu bezahlen.
Ist so. Absolut also, richtig.
Ist total absurd.
Und, deswegen, Foodporn.
Gestern war ich auf einem Biomarkt bei uns in Berlin, im Kolbitzplatz ist das. Und da wird ausschließlich von regionalen Leuten Sachen verkauft. Und überwiegend auch Bioqualität. Ich glaube sogar alles Bioqualität.
Und dann kommt Alex wieder und sagt, da die kaufen bei Aldi und etikettieren es um.
Moment, das ist ja das Problem. Wir haben ja auch unseren regionalen Markt hier auf dem Dorfplatz, da vorm Rathaus und so. Super tutschig, super schön, da sind die Bauern um eine Ecke und so. Die haben ihre Kartöbels, die haben ihre Äppels, aber dann, ja, die Eier sind zugekauft, weil die Eier, ja, haben wir nicht, aber die Leute wollen ja Eier haben, also kaufen wir die dazu. Bums. Und schon ist das Thema wieder so, Digga.
Ja. Also hat das jemand gesagt oder steht das irgendwo oder kommst du jetzt darauf?
Ja, natürlich steht das nirgendwo. Da steht nur, das sind schöne Eier mit so einem schönen Foto und die verkaufen wir. Du musst fragen.
Das ist heftig.
Also ich habe dort direkt so einen Bauernhof, der etwas größer ist, der in Brandenburg lebt und der nach Biostandard, Bibablob, Gütesiegel, das alles verkauft. Und der hat dann auch nur eine bestimmte Menge an Eiern da. Und die dann in M, also S, M, L, XL und XXL.
Kennst du Jens aus Berlin?
Worauf ich hinaus wollte.
Nee, willst du erstmal sagen, worauf du hinaus wolltest?
Ja,
oder?
Okay. Worauf ich hinaus wollte, ist, die verkaufen halt die größten Eier dort für 50 Cent das Stück. Das heißt, wenn du so ein 10er-Pack kaufst, gibst du 5 Euro aus für Eier.
Ja, legitim.
Und absolut legitim. Ich habe das auch gekauft. Ich bin nur sehr gespannt, wie sie schmecken, weil ich habe heute noch nichts gegessen dazu.
Vor allem große Eier, Alter. Wo kriegst du noch große Eier? Normalerweise diese Dinger im Supermarkt sind ja so winzig klein. Dann kaufst du 10 Eier von diesen Winzdingern und fragst dich, warum nach 2 Pfannkuchen die Packung Eier schon leer ist.
Ja, aber nicht, dass du Wachteleier nimmst, ne?
Ach so.
Oh. Und das sind dann aber auch so 1,40 Euro für alle 10 Eier. So.
Ja, oder ein Angebot gerade für 99 Cent.
Und wenn Hühner, die Eier legen, so verkümmert sind, dass sie genau wie die Eier so dünn sind und durch dieses Gitter durchfallen, dann werden jetzt Chicken McNuggets verarbeitet.
Genau. Aber nicht das Fleisch, das kommt dann ins Tierfutter, sondern erstmal nur die Knochen und die Haut.
Was ich dich fragen wollte, Jens, das war ein sehr positives Beispiel und dann zitiere ich gleich noch ein Interview von dem, der die Halle mitgegründet hat. Kennst du in Berlin, ich kenne sie nicht, die Markthalle 9 Berlin-Kreuzberg? Das ist wohl irgendwie so eine ganz hippe Foodhalle und unter anderem gibt es da die heißt ein Burgerbruder, da drin. Die haben die Halle mitgegründet, da kaufst du wie in so einem Markt ein und so weiter. Und die sagen zum Beispiel, ja, alle reden über Transparenz, wir machen Transparenz. Und das ist zum Beispiel eine gläserne Schlachterei. Und in der Auslage liegt zum Beispiel auch einfach mal, bam, ein Kuhkopf mit. Weil sie sagen wollen, das ist Fleisch von einem ganzen Tier. Und es wird dann auch gesagt, so, wenn wir Leute vom Fleischessen abbringen, weil die das eklig finden, okay, nehmen wir mit, aber wir wollen eher ein Bewusstsein dafür schaffen, dass das nicht eine Ware ist, die irgendwie aus dem Automaten gezogen werden kann, sondern dass ein...
Finde ich mega gut.
Ne, dass ein Tier dafür stemmt. Und Burger irgendwie soll auch mega toll und lecker schmecken und so weiter. Aber auch das ist immer so zweigleisig. Ich find es gut, ich würde sowas auch immer fördern. Aber wie man dazu kommt, ist vielleicht auch manchmal so ein bisschen, ja, jeder will hip sein und man macht da mit, weil, das war dann wieder das Negative in dem Interview, was erwähnt wurde, man kann sich über Essen halt auch einfach definieren. Ne? Man kann beim Bierchen zusammensitzen und über Essen reden, so wo man früher über Fußball geredet hat. Weil du kannst bei deiner Nahrung, wenn etwas herauskommt, wie Milch ist schädlich, kannst du sofort die Milch einstellen und auch darüber reden, dass du ja keine Milch mehr trinkst und jetzt was Besseres bist. In einem Job zum Beispiel kannst du dich nicht so schnell verwirklichen. Das sind langwierige Prozesse, auch im Privatleben. Aber Essen, das ist so schnell gemacht und man definiert sich so was Essen.
Ja, weil man es kann. Spannend. Weil man es heute kann.
Ja. Also
es kann auch nicht jeder. Du kannst dich über das Essen definieren, wenn du das Bewusstsein selbst dafür schaffst oder wenn du das Geld hast, um dich gut zu ernähren, weil gutes Essen ja überraschenderweise sehr teuer ist.
Ich glaube, weil im ehesten Sinne, weil du hast einfach die Auswahl da. Früher, also wenn ich jetzt zurückdenke, ich erinnere mich, ne, mit meinen Eltern noch die Zeit, als man kleiner war, da hast du eigentlich das gegessen, was auf den Tisch kam und sonst war das für dich völlig Lade. Aber mittlerweile ist es ja einfach so, dass du natürlich aufgrund deines Alters und deiner Verpflichtung, deiner Verantwortung selber dafür zusehen musst, dass du Essen bekommst. Also musst du automatisch mal in den Supermarkt gehen und rumgucken. Aber es gibt ja auch so tolle Medien wie Zeitschriften, Internet, Fernsehsendungen, Netflix, Kochsendungen, blub, 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 dass du gar nicht anders, also gar nicht dran vorbeikommst, dir auch mal andere Inspiration zu holen und zu sehen, da ist ja doch mehr als die Stulle mit Schweinskopfsülze und Spaghetti Bolognese. Mhm. Ja, okay.
Ja, das geht ja schon.
Das, was André ja meinte mit dem Prozess, der passiert ja. Und das ist ja geil.
Das ist ja noch bei ganz anderen Sachen so, wie Chiasamen sind doch irgendwie mal so mega im Trend gewesen. Und dann hat es lange gedauert, bis alle kapiert haben, scheiße, die müssen ja um die halbe Welt fliegen. Wir können auch das Gleiche mit Leinsamen machen. Die sehen sogar fast gleich aus. Oder wir hatten mit dem Chef für ein Radiointerview von zwei großen Edeka-Märkten, Herrn Klausen, von Edeka Klausen telefoniert. Wow. Und wir haben ihn auch kritisch gefragt, wie ist denn das? Muss man denn auch Avocados anbieten? Weil das ist ja auch, du brauchst 1100 Liter Wasser für eine richtige Avocado, wird verbraucht, damit du die auf dein Toastbrot drücken kannst. Und dann sagte er, ja, wenn alle mal, alle Supermärkte sagen würden, bieten wir nicht mehr an, das wäre natürlich ein tolles Ding, aber die Kunden verlangen es halt irgendwie. Aber wer ist dann schuld? Der, der die Waffe herstellt oder der, der die Waffe kauft und jemanden damit erschießt? Das ist immer so...
Nee, ne? Schuld sind eigentlich die Leute, die diese Waffen in Anführungszeichen anpreisen und als gut verkaufen. Also diese Magazine, Gala und Bunte und Brigitte, die sagen, das ist Superfood des Jahrhunderts, müsst ihr jetzt alle kaufen. Oh ja, alles klar. Der normale Durchschnittshipster, der halt nicht denkt, sondern nur ausführt, kauft sich und denkt sich so, jetzt nehme ich ab, jetzt werde ich 10 Kilo schlanker.
Ja, stimmt.
Ich glaube, so unser eins würde kurz nachdenken und sagen, nee, ist irgendwie kacke, nee, kaufe ich nicht. Thema gegessen. Aber... Das ist
Thema halt gegessen,
nicht die Mehrheit. Ja.
Ich glaub, da zählt auch so ein bisschen nochmal dazu, dass wir einen Journalismus brauchen, der auch aufklärt, der auch solche Sachen hinterfragt und recherchiert und zeigt oder vor allem aufzeigt, was jetzt eigentlich Fakt ist. Wir haben mal ein schönes Beispiel, wie aktuell mit der mit diesem Einschreiben von den Autoherstellern, was jetzt schädlicher ist oder was umweltschädlicher ist, ein Diesel oder ein E-Auto. Und ich weiß gar nicht, wie der Typ heißt. Der hatte da irgendwie total fatale Fehler in seiner Dokumentation gemacht, also wirklich fatale Fehler, und ganz falsche Daten genannt, vergleichbare Daten genannt, und ihm wurde gesagt, nee, also du hast dich da verrechnet, du hast da teilweise zwei Stellen nach dem Komma zu viel gerechnet und blablablub. Eigentlich ist das E-Auto mindestens auf kurze Sicht sparender und auf lange Sicht auf jeden Fall sparender. Und dann sagt er, ja, nee.
Diese IFA, nee, wie hieß sie? Ah, ich hab schon wieder verdrängt. Ja,
Newton, irgendwas, ich keine Ahnung. Auf jeden Fall, das wurde mehrfach gezeigt darüber oder mehrfach berichtet darüber. Und er sagt, trotz all dieser Korrekturen, sagt er,
IFO, nö. Genau, IFO-Studie.
IFO, genau, die IFO-Studie. Und das ist so geil, dass obwohl recherchiert wurde und wohl gesagt wurde, nee, du liegst da falsch, sagt er, ja, aber trotzdem.
Ja, es ist so wie diese diese Impfgegner. 50 Studien sagen, Impfen ist gut. Eine Studie sagt, es schlecht. Ja, hab's doch gesagt.
Genau, da, der eine Beweis.
Ich hoffe, ich greife dir jetzt nicht ein Thema vorweg, Alex, aber wo wir gerade jetzt zu dem schon abschweifen, das wäre sonst auch mal ein Thema von mir gewesen, steht immer auf meiner Liste drauf. Ich hatte mich mal mit diesem Thema beschäftigt, ob Elektroautos und Diesel, und einen tollen anderen Vergleich gefunden. Und zwar vom 16.04. habe ich im Radio gehört, Deutschlandfunk Kultur. Es gibt eine Studie von den Universitäten Oslo und Glasgow. Und die haben herausgefunden, dass Musikstreaming für die Umwelt unterm Strich schädlicher ist als LPs, CDs, Kassetten und so weiter. Klar hast du diesen, ja genau, klar hast du diesen physischen Dreck, CDs, die verrotten nicht, ist Plastik und all sowas. Aber ja, Server, Stromerzeugung, Server müssen gekühlt werden, die Endgeräte verbrauchen den Strom unterm Strich mehr als ein Schallplattenspieler, der sich nur physisch dreht oder sowas. Aber trotzdem macht es ja keinen Sinn, dahin zurückzugehen. Streaming ist ja schon eine tolle Sache. Muss man da anders ansetzen. Und Stromerzeugung irgendwie cleverer machen. Oder Elektroautos sind eine tolle Sache, aber vielleicht kann man da was anderes machen als die Lithium-Akkus oder sowas.
Die Effizienz muss besser werden, gerade auch so bei Computern. Die dürfen halt einfach nicht so viel Strom saufen, sondern die Leute müssen sich da, die Ingenieure, hinsetzen und irgendwie probieren, ne, auf Dauer den Strom runterzubekommen.
Zum Beispiel. Das Ding ist, es ist ja eine schöne Entwicklung. Also nur weil wir jetzt erstmal Elektroautos haben, heißt das ja nicht, dass es da noch alternative Lösungen geben wird für. Das ist ja nur der erste Weg dorthin.
Nicht geben wird, meinst du?
Ja. Nicht geben wird, genau. Das ist so ein bisschen wie im Supermarkt, als alle sich darüber aufgeregt haben, dass jetzt hier diese Plastiktüten fürs Gemüse immer hingelegt wird und dass das Gemüse nochmal in Plastik eingeriegelt wird und dann nochmal um Plastik umhüllt und dann in einer Plastiktüte woanders hingebracht. Und die Leute haben sich darüber aufgeregt und dann haben sich Leute darüber aufgeregt, dass Leute sich darüber aufregen. Aber was ist denn jetzt, was hat sich denn entwickelt? Durch diesen Bass, dadurch, dass wir sehen, wo das Plastik überall landet, dadurch, dass wir ein Bewusstsein dafür schaffen, gibt es mittlerweile Unternehmen, die sagen, wir werden das jetzt nicht mehr in Plastik verschiffen, sondern zum Beispiel, es gab so einen Bierhersteller, gibt es ja diese Plastikringe für diese Bierdosen, wo dann 6 Bierdosen einfach so in so ein Plastikding halten. Super praktisch, landet aber halt irgendwann im Meer. Und der Bierhersteller Carlsberg war es, glaube ich, keine Werbung, hatte zwei oder drei Jahre lang geforscht und hat so einen Gummipunktkleber hinbekommen.
Ah, ja, stimmt.
Der dann einfach auf zwei Seiten von der Büchse rangepinnt wird und dann kannst du daran die anderen Biere reinstecken. Und dann hast du unfassbar wenig Plastik und das Ding hält trotzdem. Oder richtig du hast geil. Im Supermarkt diese Einweg, statt dieser Einwegplastikbeutel, Mehrwegplastikbeutel, die kosten dann einmal Geld, aber du hast dann immer diesen Beutel bei dir und kannst da alles Zeug reinschmeißen. Also das ist eine Entwicklung, die wir jetzt einfach mal ertragen müssen, dass das jetzt ein bisschen dauert, aber es wird dahin führen und das ist doch gut. Wir müssen einfach weiter darüber reden, wir müssen Awareness schaffen und dann wird das auch gut.
Ich finde, es geht aber sehr langsam. Ich bin gespannt, was passiert, über was wir reden, wenn wir es endlich geschafft haben, wirklich Plastik zu verbannen. Ist dann zum Beispiel die Aludose selbst das nächste Buh-Ding? Und wie konnten wir nur immer? Und jetzt sparen wir und wir machen irgendwas. Das ist halt irgendwie, das ist immer dieses, man braucht immer so ein Thema, über das man redet. Aber es ist halt echt ein langwieriger Prozess.
Aber da sagst du was, warum ist es eigentlich so lang? Warum müssen auch gesetzlich so Sachen vorgeschrieben werden? Bis 2040 muss das und das gemacht werden, wo du denkst, Alter, ich habe nicht mal 2 Wochen Zeit, um meine Versicherungsbeiträge zu zahlen, aber bis 2040 müssen die dies, das, jenes denn umsetzen.
Ja.
Und du denkst, also theoretisch würde das wohl auch schneller gehen, aber umgekehrt die Lobbyarbeit sagt, naja, wir wollen damit noch ein bisschen Geld verdienen und müssen dann gucken, ab wann so dieser Break-Even-Point ist, wo man sagt, jetzt verdienen wir nicht mehr genug und jetzt müssen wir umstellen, um wieder besser zu verdienen.
Ja, ganz genau.
Zum Glück können wir alle am 26. Mai uns entscheiden, ob wir wählen, wen wir wählen, was wir wählen. Das Ob könnt ihr streichen, ihr geht auf jeden Fall wählen.
Ja, bitte,
Und dann auch die Leute ins Europaparlament wählen, die eurer Meinung nach das zum Beispiel in 2 Jahren umsetzen und nicht erst in 20.
Genau, aber das ganz, ganz wichtig ist, dass ihr nicht nur wählen geht und wenn ihr nicht wisst, was ihr wählt, dass ihr das wählt, was euch eure Lieblingsinfluencer verraten, ne? Sondern dass ihr euch wirklich selbst damit beschäftigt. Also werdet da bitte nicht zu Laufburschen von irgendwelchen Pete's Meets oder irgendwas, ne? Wenn die sagen, mach mal das, weil jetzt
nur, nie wieder CDU.
Oder ja, so. Genau. Ne? Also das ist, wenn man sich damit beschäftigt und dann selbst der Überzeugung ist, nie wieder CDU, dann es auch so durchsetzen und wählen, aber ne, nicht für andere die Stimme abgeben. Ja. Alex,
gibt es in Zukunft den Wahl-O-Mat, der dann auf das Europaparlament angepasst wird, Wahl-Swipe oder so
gibt es auch noch.
Ja, gibt es auch noch, also irgendwas mit Wahlen und Swipe einfach mal im Play Store oder Google Store eingeben. Da gibt es schon schöne Sachen, die euch so ein bisschen an Fragen in die Richtung leiten, die ihr dann wählen solltet oder könntet.
Gute Sache.
Und dann habt ihr auch
in Hamburg ist ja sogar noch Bürgerschaftswahl. In Hamburg müssen wir sogar noch die Bürgerschaftswahl.
Auch das noch.
Alex ist dran, trotzdem, Relevanz deines Themas wird ermittelt mit dem Würfel.
Ja, bitte.
2.
Naja, okay. Wobei aber noch kurz zum Thema Wahlen, da ist mir eine Sache noch im Kopf hängen geblieben, weil Vor ein paar Tagen oder immer noch gehen ja immer so diese Auswertungen von so Wahlswipern oder Wahlomaten oder so immer durch die Social-Media-Portale, wo Leute posten, oh, die Partei hat bei mir so viel Prozent, die hat so viel Prozent. Und dann schreiben manche, naja, aber die ist ja eigentlich so klein, wenn ich die wähle, bringt das ja eh nichts. Und dann dachte ich mir, da ist mir dann das Herz kurz durch mein Glied rausgerutscht. Da, also nur damit die Leute das nochmal hören.
Das ist ein bisschen wie bei meiner Freundin. Sie schafft es im Monat nicht wirklich viel zu sparen und sagt sich dann, naja, dann lohnt es sich ja Monat zu Monat nicht zu sparen und gibt gleich alles aus. Aber so, ja, hat man super, auch, genau. So hat man auch nach 48 Monaten nicht einen Cent gespart. Also das ist totaler
Mut. Ja, genau das. Genau das. Oh, also stimmt schon, ich habe bei mir meine Auswertung auch gerade hier vor mir auf dem Bildschirm und dann war das so, was ist denn das? Die kennt doch kein Schwein. Aber im Umkehrschluss dann, naja, aber wenn sie wirklich für das steht, worauf ich jetzt Bock hätte, dann natürlich wähle ich die. Was jetzt nicht zwingend bedeutet, dass sie es am Ende auch schafft. Aber es bedeutet, dass die anderen immer etablierten Dauerteilnehmer, ne, genau, ein Signal bekommen, wo sind denn unsere Stimmen? Ja, bei den anderen. Und wenn dann aber mehr andere die Stimme bekommen, dann ist es ja so, dass die auch wieder größer werden. Also diese Denke zu sagen, die ist ja viel zu klein, das bringt eh nichts, ist, glaube ich, so mit das Schlimmste, was ich gehört habe.
Stell dir mal vor, 10% aller Stimmen würden jetzt in Parteien landen, die nur so 3 oder 4% bekommen. Ja. Was das ausmachen würde, was das für ein Signal für die ganzen Parteien wären. Das ist ja das beste Beispiel mit der AfD. Die Leute haben die AfD gewählt, weil unzufrieden, weil bla bla bla, weil die da oben, ne? Und plötzlich hast du mitbekommen, wie die SPD anfing, diese Themen zu thematisieren, wie die CDU, ja, CSU, die waren ja eh schon sehr nah in dem Bereich, plötzlich also Richtung liberal und weitergegangen sind, also weiter rechts gegangen,
ja, das,
sind.
Das, so das Problem war, aber dann war das ja nur noch Reaktionist, dann ging es ja nur noch um Ausländer, genau, Migranten und bla, dann war nichts anderes
Fischen,
mehr.
Um Fischen für diese 20%, die sie verloren haben. Und daran, genau, merkst du, was ist, wenn wir jetzt 20% plötzlich im Bio-Bereich oder im Grün-Bereich, in diesem alternativen Bereich finden würden und plötzlich würden diese Themen besser behandelt. Lass uns doch mal über die Umwelt reden, lass uns doch mal über bessere Mieten und bezahlbare Rentenzeiten reden.
Ja, aber hat denn das was gebracht mit dieser Migrantengeschichte und Ausländer? Also die haben da immer drüber geredet, haufenweise Diskussionen am Ende, jetzt ein halbes Jahr, ja oder sonst was später, ist das so, ja, vergessen, weiter geht's, nächstes Thema.
Ja, das ist so ein Luftverpufft wie Trump. Also die USA dreht sich gerade nur um sich selbst, anstatt irgendwie weiterzukommen. Die haben gerade jetzt durch Trump 4 Jahre verloren, habe ich das Gefühl.
Ja, auf jeden Fall.
Als Wirtschaft allein
schon. Wirst du, Alex, wirst du ein Screenshot oder so von dem Post, was bei dir bei diesem Wahl-O-Mat rausgekommen ist?
Ja, weil, kann ich ja machen.
Nee, ich frage gerade, oder wie siehst du das? Weil nachher sehen das Leute und sind allein dadurch schon beeinflusst. Also ist natürlich schön für dich, weil deine Interessen mehr vertreten werden. Oder findest du sowas eher grenzwertig, weil du dann sagst so, da will ich jetzt kein Influencer sein?
Nee, ich weiß, es sind ja alle vertreten. Es ist eine Auflistung, die ja nur widerspiegelt, was jetzt meine Präferenzen wären. Ich kann es ja auch vorlesen. Es ist halt ganz oben die Partei. Dann kommt die Tierschutzallianz, Bündnis 90 Grüne, die Grauen, die Violetten.
Die Grauen.
OEDP, also ÖDP, glaube ich, ne? Ich weiß gar nicht. Gesundheitsforschung, Humanisten, Neue Liberale, Volt, Demokratie in Europa. Und dann CDU, Freie Wähler, Piratenpartei, SPD, Linke, FDP, ja. Bla bla bla. Und ganz, ganz unten, letzter Platz, der dritte Weg, AfD und Rechte.
Ich bin ja auch überzeugt davon, dass es in Parteien bestimmt Menschen gibt, die sich nur mit solchen Wahl-O-Maten beschäftigen und das Parteiprogramm auch daraufhin frisieren, dass man möglichst in diesen Dingern auch auftaucht. Wisst ihr, was ich meine?
Ja,
klar. Du meinst so Benchmark-Optimierung, ne?
Ja, genau so. Ja, das ist zwar in unser Parteiprogramm, das ist aber auch nicht weit oben, nicht priorisiert, aber Tierschutz haben wir auch dabei, damit wir auch auftauchen bei Alex und so weiter, ne?
Ich bin mir ziemlich sicher, dass diejenigen, die das machen, schon drauf achten und gucken, weil man konnte zum Beispiel bei einem Wahlswiper auch eine doppelte Gewichtung und sowas anlegen oder draufklicken.
Stimmt, ja.
Wo du dann weißt, je nach, also dass da tatsächlich geguckt wird, was ist dein persönliches Herzensthema und wo passt das tatsächlich in eine realistisch machbare Umsetzung? Und dann wird dir das entsprechend empfohlen.
Ah, das ist clever, das finde ich gut.
Das war aber gar nicht mein Thema, das wollte ich nur kurz loswerden.
Nee, alles gut. Ja, ich kann aber auch trotzdem nochmal, wenn du mit der 2 unzufrieden bist, kann ich dir sagen, dass du jetzt gerade eine 3 bekommen hast.
Boah, jetzt ist ja viel besser, okay. Also eigentlich wollte ich heute über Versicherung, ich mach's auch kurz, wir sind ja schon lange am Labern, aber ich wollte nochmal ganz kurz über Versicherungen sprechen. Das finde ich ganz schön, weil momentan ist das auch eine Sache, die mich schon seit ein paar Tagen, seit Wochen eher schon richtig nervt. Ich kann da kurz sagen, warum, weil ich war halt vorher knapp 10 Jahre bei der Hook Coburg. Das ist ja die Hauptversicherung von der Hook.
Mit was jetzt überhaupt? Um welche Versicherung geht es? Oder was
genau, mit 5 Autos. Mhm. Und war auch Versicherungsnehmer und Fahrer. Und da war ich jetzt mal 1 Jahr bei der Itzehoer.
Ganz kurz noch, du besitzt ja nicht 5 Autos, du meinst insgesamt
nein, nein,
fünf Autos.
Nein, oh mein Gott, nein, wir sind hier nicht bei Montana Black, sondern über die 10, 11 Jahre, also ne, ist sogar, also eigentlich länger, weil mit dem Auto, das ich zu Beginn hatte mit der Versicherung, war noch vorher bei der Allianz 2007, 8, 9 so, und dann ging es zu Hook und da das erste Auto wurde noch so rübergenommen und dann kam immer so im 2-Jahres-Wechsel, weil Leasing und Finanzierung und so, ne, kam immer ein anderes. Und da hatte ich genau über die 10 Jahre 5 Autos und war dann aufgrund ja mangelhaftem Preis-Leistungs-Verhältnis dann 1 Jahr mal bei der Itzehoer letztes Jahr, also Februar 2018 jetzt bis Februar 2019, März 2019, komme jetzt wieder zurück zu, also nicht zu Hook, sondern zu Hook 24, weil die speziell fürs Model 3 so einen Tarif gemacht haben, so ein E-Auto Model 3 Tarif für alle, die jetzt das Model 3 sich geholt haben und habe dann gesagt, ja, rechnerisch, bla bla bla, ich bin Schadensfreiheitsklasse so und so, hab die angegeben, wurde der Betrag berechnet, oh, sieht geil aus, nehme ich, okay, bums, fertig. Dann kam jetzt über Ostern eine Rückmeldung, ja, wir haben ihren Beitrag nochmal angepasst, hier ist der neue Betrag. Und dann war der doppelt so hoch, oh. Also statt im Jahr irgendwie 790 Euro, war da jetzt so 1500, so in dem Dreh, ne, pro Jahr. Dann bin ich so, WTF, wie kommt das denn auf einmal? Schau rein, Schadensfreiheitsklasse, Hälfte. So, das ist die niedrigste, die man kriegen kann, laut meinen Recherchen. Und habe ich mal gefragt, wieso ist das so? Ich war doch vorher bei der Hook und so, ihr habt doch alle Daten und ich war Fahrer, ich war Versicherungsnehmer, Fahrzeughalter, alles super, was ist denn da passiert? Ja, können wir nicht machen, weil hier ist ein anderer Versicherungsnehmer eingetragen. Wie, anderer Versicherungsnehmer? Also ich heiße immer noch so. Ich heiße immer noch so, wie ich heiße. Was ist denn da passiert? Ja, also aufgrund der Rückmeldung können wir das nicht machen und wir sind, also die Mails muss ich immer vorlesen, das ist ganz furchtbar. Moment, dann bin das hier, pass auf, da. Sehr geehrter Herr Böhm, vielen Dank für Ihre Mitteilung, das war jetzt die allerletzte Mail. Im Antrag wurde angegeben, dass der Vertrag XY mit der Schadensfreiheitsklasse XY bei der EZO eingestuft werden soll. Dort haben wir gemäß Ihren Angaben angefragt und eine Schadensfreiheitsklasse halb erhalten. Diese müssen wir zum Vertrag zugrunde legen. Bei Ihren weiteren Verträgen bei der Hook ist die Schadensfreiheitsklasse noch in Gebrauch. Hä? Ich habe keine weiteren Verträge. Eine zweifache Anrechnung der Schadensfreiheitsklasse nehmen wir nicht vor. Was? Gerne können wir einen Vertrag mitteilen, aus welchem Sie der Schadensfreiheitsklasse zur Einstufung des Vertrages XY nehmen dürfen. Sollte dieser bei einer Gesellschaft sein, wenden Sie über bla bla bla. So richtig weird. Und dann auch noch, wir verstehen Ihre Reaktion, wenn jedoch unsere Versicherungsbedingungen bestimmte Tatbestände klar regeln, ist keine Ausnahme möglich, auch nicht im Wege der Kulanz. Wir behandeln jeden Versicherungsnehmer gleich. Diesen Grundsatz haben wir immer vertreten und er hat sich für beide Seiten bewährt. So bleiben wir für unsere Kunden glaubwürdig. So, Moment, stopp, was denn für ein zweiter Versicherung, was? Und dann habe ich das auf Social Media gepostet.
Es hat ganz offensichtlich ein Kundenbetreuer, ich kenne das ja, bei 3 Jahren in so einem Bereich gearbeitet, nicht richtig hingeguckt oder irgendwelche Textbausteine hingekloppt und seinen Job nicht richtig gemacht. Ganz eindeutig.
Genau das. Und dann habe ich es bei Social Media gepostet, weil ich dachte mir, das kann doch nicht wahr sein. Das war eine Konversation über jetzt 8 Mails. Und dann, ohne Witz, 5 Minuten später meldet sich die Hauptverwaltung, also ein zuständiger Mensch für diese Abteilung, und sagt, ja, hallo Herr Böhm, ich habe mir das mal angeguckt, es tut mir sehr leid, aber der Mitarbeiter hat nicht richtig gelesen. Wie? Wie nicht richtig gelesen? Naja, er ist die ganze Zeit davon ausgegangen, dass der hat da einen Böhm gesehen und er dachte, das sind Sie, aber das sind Sie ja gar nicht. Aha. Ja, deswegen sind Sie das nicht. Und ich habe nochmal nachgeguckt und Sie haben schon recht. Deswegen können wir alle Schadensfreiheitskassen anrechnen. Und da Sie auch bei der Itzehoer waren und nicht bei uns, dieses eine Jahr kriegen Sie noch oben drauf, also sind Sie jetzt bei, ich weiß nicht, 12 und 8 oder so. Nicht mehr bei halb. Also von halb auf 8 bzw. 12. Und dann, ja, aber warum? Ja, der Mitarbeiter, der Witz ist, weil mein Vater ist auch bei der Hook mit einem völlig anderen Auto, völlig anderen Vertrag, Schadensfreiheitsklasse, keine Ahnung, 40 oder so ist man schon in dem Alter, ne? Und er dachte, das bin halt ich, aber bin ich auch nicht und deswegen war ihm das egal. So, ja,
heißt
und
dann hat er gesagt, heißt er auch Alexander?
Er hat einfach nur nach Böhm geguckt.
Ach so, ne? Nur nach Böhm.
Und er war ihm das egal und Thema geklärt und wollte mich per Mail einfach nur abwimmeln. So nach dem Motto, halt's Maul, du hast ja gar keine Ahnung, wovon du redest. Und er dachte, das kann doch nicht wahr sein, das kann nicht wahr sein. Und dann hat er sich am Telefon, also nicht der Typ, der das geregelt hat, der das mit mir kommuniziert hat, sondern der, der das am Ende jetzt geregelt hat, hat sich entschuldigt und gesagt, das kommt nicht nochmal vor und damit ist das Thema durch, okay? Aber es war grauenvoll zu hören, wenn du jetzt, wenn du nicht stumm gemacht hättest über Social Media, wärst du bei diesem Typen über E-Mail an diesem Support nicht durchgekommen und oh, der hat dich noch so belabert mit so einer Scheiße von wegen, wir behandeln jeden Kunden gleich. Ach so, das heißt, jeder wird beschissen von euch oder was?
Naja. Das sind Textbausteine, darfst du gar nicht für voll nehmen. Das ist Palaver wie Marketing.
Ja, aber wenigstens hast du jetzt Erfolg damit. Ich habe so einen Ärger gerade mit O2. Also, ich hab gesagt, hallo, hier Umzug, ich würde gerne einen Vertrag kündigen. Ich habe keinen Brief von denen bekommen, wo steht, es geht nicht oder sowas. Sondern die haben mir dann einfach den Anschluss abgeschaltet und ich musste auf einen Schlag die Restzeit bis Sommer 2020 jetzt zahlen. Und dann habe ich angerufen und mich beschwert und gesagt, was ist denn da passiert und so weiter. Ja, sie haben Post gekriegt. In der haben wir ihnen 3 Vorgehensweisen angeboten und haben geschrieben, wenn sie sich nicht binnen einer Woche melden, dann machen wir jetzt einfach Folgendes. Und das war das, worum ich ja überhaupt nicht gebeten habe. Und zwar Vertrag zwar kündigen, aber trotzdem zahlen müssen. Das ist ja völlig irrsinnig. Dann habe ich mich halt dahingehend beschwert und gesagt, ich habe diesen Brief nie bekommen. Bitte klären Sie das und melden Sie sich bei mir. Und dann sagten sie, ja, klären wir und melden uns bei Ihnen. Und was ist jetzt die Antwort da drauf? Nochmal genau das Gleiche mit. Wir haben den Fall geprüft und wir haben festgestellt, Sie haben auf unser Schreiben nicht geantwortet. Seid ihr behindert? Ich habe doch gesagt, ich habe keins gekriegt. Das ist, da hört einer den anderen nicht zu. Das sind riesige Konzerne, wo die linke Hand nicht weiß, was die rechte macht. Und die rechte ist sowieso inkompetent. Und die linke macht nur, was sie muss. Und das ist einfach grausam.
Ja, und dann noch mit ausgelagerten Supportzentren, die sowieso überhaupt nichts damit zu tun haben, sondern auf irgendwelche scheiß Daten zugreifen und denken, ja.
Und das kommt, weil das so, das ist wie in WhatsApp-Gruppen. Je größer die Gruppen, desto weniger Antworten, weil sich jeder hinter jedem verstecken kann. So ist es auch mit großen Konzernen. Erinnerst du mich, Alex, was du erzählt hast, wenn man sich bei Finanzierungen mal schlau macht? Bei diesen großen Banken, wo jeder Kunde gleich scheiße behandelt wird, da kommst du nicht weiter oder hast keine guten Konditionen und dann versuchst du es auch Spaß mal bei der kleinen Dorf-Popelbank-Niederlassung und die sagen sofort, machen wir, ne? Das ist so, man braucht eigentlich mal wieder so kleine Läden, nicht diese mega weltweiten internationalen Konzerne.
Da wären wir wieder beim Thema, also echter Regionalität. Und so kleine Dorfbanken sind ja auch tatsächlich regional eigentlich, weil die haushalten da mit der Kohle, die der Typ da, der Sachbearbeiter ja eigentlich, der sitzt ja praktisch auf dem Geld und kann dann selber sagen, ja, ist okay oder nö.
Ja, und vor allen Dingen triffst du die auch beim Einkaufen irgendwie am Samstagnachmittag. Aber wenn ich zum Beispiel bei O2 kann ich nur schriftlich kündigen und das nur an eine Abteilung, die man aber nicht telefonisch erreichen kann. Und die rufen auch telefonisch nicht zurück. Die sagen nur einem Mitarbeiter Bescheid, was die weiterkommunizieren sollen. Ich glaube, ich weiß schon, woran das liegt. Weil dann telefoniert man mal mit denen und da sitzen nämlich auch nur Flachpfeifen und die lassen sich von cleveren Kunden belabern und dann geht der Laden wahrscheinlich pleite. Und deswegen dürfen die Leute, die da wirklich Entscheidungen treffen dürfen, keinen Kontakt zu den Kunden haben. Das ist so peinlich.
Ja, das ist traurig. Sehr traurig.
Weil das auch richtig viel Geld kostet, die Leute auszubilden. Das kostet Zeit und
Geld.
Gute
Leute, ja.
Wir hätten damals bei S&T, bei E-Plus war das, glaube ich, hätten wir normalerweise 3 bis 4 Wochen lang Ausbildung haben müssen. In der Zeit wurden wir normal bezahlt. Wir wurden in Teams gesteckt. Wir haben uns teilweise neben Leute gesetzt, die telefoniert haben und haben wirklich die ganzen Tarife und die, was es für Fälle geben kann und wie man das ausfüllt und was man für Codes eingibt, damit man schnell arbeiten kann. Das hätte locker 3 bis 4 Wochen gedauert und nach 1,5 Wochen saßen wir schon an der Hotline.
Ja, das ist Geldsprache.
Weil es sind immer mehr Leute gegangen, du hast eine hohe Fluktuation, also ein Arbeitnehmer-Arbeitgeberwechsel massiv gehabt und da haben dann plötzlich 40 Leute gefehlt, aber die haben halt für 50 Leute quasi das Volumen an Telefonaten übernommen und plötzlich hat die Hotline gebrannt ohne Ende und die hatten Leute da sitzen, das Einfachste, sowas wie eine Adressänderung, das können die doch übernehmen, ist doch ganz einfach. Und dann hast du halt immer wieder Leute gehabt, die haben angerufen und ja, ich will jetzt mit irgendjemandem reden, hier will die Rechnung machen, Adresse, ja, über Adresse kriege ich jetzt schon jemanden ran. Und dann hast du, nach 2 Wochen hast du dann da gesessen und dann hast du Leute gehabt, ja, warum ist meine Rechnung so hoch? Ich kann Ihnen da nicht helfen, das ist mein 2. Tag und wieso sind Sie denn als Frischling an der Hotline? Naja, Sie haben bei der Adresse angerufen, naja, mich überhaupt nicht, ich habe hier bei der Hotline angerufen. Dann hast du so eine Gespräche geführt und du bist halt wirklich nicht ins eiskalte Wasser, sondern ins Weltall geschmissen worden und musstest gucken, wie du jetzt an Luft kommst.
Ja, krass.
Kannst du mir als Profi noch mal was zu sagen? Ich habe dann nach dem 9. Telefonat hat mir dann einer in der Hotline gesagt, ja, ich habe gerade mit meinem Vorgesetzten gesprochen, sie kriegen 70 Euro Entschädigung. Habe ich gefragt, wie komme ich an diese 70 Euro? Die werden ihrem Konto gut geschrieben, kümmern wir uns, bla bla bla. Und das Geld ist nicht angekommen. Nach 2 Wochen rufe ich an und frage hier, 70 Euro Entschädigung, wo sind die? Moment, ich schaue mal im System. Und dann sagte sie mir, die wurden intern wieder abgelehnt. Ich so, hä? Kann ich mal bitte mit dem Mitarbeiter sprechen, der mir das irgendwie versprochen hat oder sowas? Dann habe ich es tatsächlich geschafft, den zu bekommen. Und der hat mir dann gesagt, so, ja, ich habe Ihnen das versprochen, aber es liegt irgendwie nicht an mir. Ich bin ja nicht O2, ich bin ja nur ein Mitarbeiter. Ich so, Entschuldigung, wenn ich rufe doch bei O2 an. Kann ich denn bitte Herrn O2 haben? Was soll ich denn mit Ihnen überhaupt über irgendwas reden? Das ist wie, ich kann auch nicht sagen, ich kann auch nicht irgendwie im Radio, kann ich irgendwas Verbotenes sagen und dann beschweren sich die Leute bei Radio Hamburg und dann sagt Radio Hamburg, da können wir doch nichts für, das ist doch nur ein Mitarbeiter oder sowas. Ja, dann müssten, ja, dann werde ich von der Antenne genommen. Ich spreche für ein Unternehmen, wenn ich in der Öffentlichkeit tätig bin. Das ist genau so eine Hotline.
Ja, genau das. Ja, es kann immer mal wieder Prüfungen geben, das ist Tatsache richtig, dass wenn ein, also du hast einen
bestimmten Rahmen. Aber dann musst du sagen, scheiße, wir rügen jetzt den Mitarbeiter ab und beißen in den sauren Apfel und geben dem Kunden 70 Euro, weil du kannst doch nicht, das Unternehmen O2 sagt mir am Telefon, sie kriegen 70 Euro. Morgen sagt mir das Unternehmen am Telefon, nee, wir haben uns doch anders umentschieden. Ne.
Ja, was aber die lass Arbeitsplätze,
es dir, lass es dir immer schriftlich geben. Das ist vollkommen egal, was sie dir erzählen, ehrlich gesagt, auch wenn es ein mündlicher Vertrag ist, aber du kannst es ja nicht nachweisen. Lass es dir immer schriftlich geben. Wenn du es nicht schriftlich hast, hast du es nicht. Ganz
doch,
einfach.
Ich hatte es schriftlich per Mail. Und es ist auch in meiner Akte vermerkt, aber die Begründung ist, ja, natürlich poche ich auch weiter drauf, aber die Begründung ist, dass es intern nach einer weiteren Prüfung denn doch nochmal abgelehnt wurde. Das habe ich ja noch nie gehört.
Das ist ja nicht mein Problem.
Ja, dann sagen die aber, ja, was sollen wir da machen? Weil die Leute, die das entscheiden,
das ist auch nicht meine Aufgabe.
Aber dann sagen die am anderen Ende, ja, meine auch nicht. Mit den Leuten, die es entscheiden, kann ich leider nicht sprechen und sie dürfen auch nicht mit dem telefonieren.
Wahrscheinlich, das waren die gleichen Leute, die entschieden haben oder das abgelehnt haben, die deinen Brief vermeintlich nicht abgeschickt haben oder abgeschickt haben und dann gesagt haben, ja, den Brief müssen sie erhalten haben.
Das Geile ist auch noch, es war gar nicht mein Vertrag, ich habe für jemanden und so weiter, ich sag mal, ich nenne jetzt keine Namen, aber da ging es um finanzielle Schwierigkeiten. Jemand ist in Schieflage geraten, musste da deswegen auch umziehen und deswegen habe ich eine Sonderkündigung mir gewünscht mit der Begründung finanzielle Schieflage und so weiter und so fort. Und das kann ja auch keiner richtig gelesen haben, weil du kannst ja niemanden, der sagt, ich bin in finanzielle Schieflage geraten, einfach ohne dass er antwortet, den Vertrag abschalten und irgendwie 400 Euro vom Konto abziehen. Das ist ja, das macht ja hin und vorn keinen Sinn. Das ist ja,
doch,
ja fast schon kriminell.
Weil die Angst haben, dass du den Vertrag nicht mehr zahlen kannst.
Ja, wahrscheinlich.
So denken die ja.
Wahrscheinlich. Das Geld übrigens kann zurückgebucht werden. Da sind wir gerade noch dran. Also das macht alles keinen Sinn.
Ja, sehr gut.
Und so stellst du mir bei der Versicherung vor.
Das wollte ich gerade sagen. Achso, ja, kleiner Tipp für alle, die gerade zuhören und die genau in solche Momente kommen, wo du weißt als Kunde, hier läuft was falsch und der hat nicht richtig gelesen oder er macht seinen Job nicht richtig oder das muss eine höhere Instanz jetzt mal in die Finger bekommen, schreibe das an die Geschäftsführung.
Oder an die Social Media.
Social Media, wenn du eine entsprechende Reichweite hast, weil du dann auffälliger wirst, das stimmt schon. Schreibe an die Geschäftsführung oder, also ist vollkommen egal, welches Unternehmen, Telekom, Vodafone, Telefonica, 1&1, ist vollkommen irrelevant. Das ist bei allen gleich. Wenn du an die Geschäftsführung schreibst, landet das bei einer anderen Partei. Es ist nicht mehr der Kundenbetreuer Plepp, mit dem du beim Telefonat zusammengeführt wirst, sondern es ist eine andere, getrennte, abgetrennte Bereich, weil wenn du an die Geschäftsführung schreibst, bist du geneigter, einen Anwalt einzustellen für dein Thema.
Verräter hier, die Trickser.
Ja, Fall O2 jetzt, gerade gegoogelt hier. O2, Geschäftsführung, Beschwerde. Wo Beschwerde einreichen, so geht's, Fokus. Das heißt,
Jetzt muss ich zugeben, jetzt kriege ich auch Angst. Ja, weil O2, kurz, ich bin ja auch bei O2 und habe ja gekündigt. Ich habe so, gestern, 2.5., war der letzte Kündigungstag oder der letzte legal mögliche Kündigungstermin, damit der Vertrag rechtzeitig ausläuft. Ich hatte ja schon im Dezember gekündigt, 2018, und habe nochmal nachgefragt gestern per Telefon. Hallo, ich wollte mal fragen, ist die Kündigung noch drin? Weil, ne, ich habe gekündigt letztes Jahr und es soll jetzt zum August auslaufen. Ja, Moment, ich guck mal. Ja, ist noch alles drin. Okay, Sie wissen, dass dieses Gespräch aufgezeichnet wird, ne? Ja, ja, aber ist soweit alles drin. Also es wird zum 3.8. auslaufen. Okay, schönen Abend. tschüss. Also deswegen hoffe ich, dass man sich auf diese Tonbandaufzeichnungen verlassen kann. Das ist ja eigentlich eher so das Mittel, das man nutzen sollte, wenn man in Schwierigkeiten... Ich habe das auch markiert im Kalender, angerufen um so und so viel Uhr an dem und dem Tag. Also wenn noch mal einer kommt, dann hat er mir das damit bestätigt.
Ach geil,
Nee, nicht weiterreden. Also darf dieses nicht, ne? Tonbandaufnahme ist Quatsch. Das wird prophylaktisch gesagt, falls mal jemand daneben sitzt oder falls mal jemand von einer Umfrageaktion zuhört, ohne dass ihr beide das wisst, um Kundenzufriedenheit und so zu messen. Nur dafür ist das gedacht. Nicht, dass du, dass wirklich jedes Gespräch mitgehört wird. Wenn du sagst, ich nehme dieses Gespräch jetzt auf, dann könntest du wirklich nachweisen, dass das Gespräch aufgenommen wurde. Es ist nicht so, dass du sagen kannst, ich habe jetzt mit Kollege dann und dann um 17.14 Uhr gesprochen, bitte lassen Sie mal dieses Band abspielen. Das gibt es nicht. Mhm. Lass dir immer alles schriftlich bestätigen. Eine Kündigungsbestätigung ist etwas Schriftliches. Danach kannst du dich richten. Alles andere ist leider eher so
semi-nachweisbar. Aber wie machst du das, wenn dir jemand am Telefon was versprichst und du sagst, das brauche ich schriftlich? Dann sagt er, okay, aber das kommt dann nie an. Das heißt, du bist ja immer verloren. Du kannst ja, und in ein Geschäft meistens von solchen großen Unternehmen kannst du ja auch nicht gehen, weil da haben die auch gar nichts mit zu tun oder sind Franchise.
Das ist korrekt.
Ja. Oder sind Haufen Deppen, leider.
Dürfte ich denn selber aufnehmen, nachdem ich dem Mitarbeiter gefragt habe, ich würde jetzt was aufnehmen, darf ich das? Sagen sie wahrscheinlich meistens nein.
Die meisten werden sagen, genau, die sagen, möchte ich nicht.
Ich habe übrigens einen tollen Trick mal bekommen von einem Unternehmen, mit dem ich auch immer sehr zufrieden bin. Sagte der Mitarbeiter, übrigens, wenn Sie das nächste Mal anrufen und Sie gefragt werden, ob das aufgezeichnet werden soll, sagen Sie einfach nein. Weil das sehen oft anscheinend Mitarbeiter da am Telefon und die reden manchmal ganz anders mit dir, wenn sie wissen, mein Chef kann gar nicht zuhören oder dürfte gar nicht zuhören. Da habe ich nämlich schon manchmal Empfehlungen am Telefon bekommen, die ich, sagte der Mitarbeiter, garantiert nicht gekriegt hätte, wenn der Mitarbeiter Angst läuft, dass das Gespräch mal vom Chef gehört wird.
Ja, also bei uns war das so, dass der Teamleiter oder Projektleiter oder so neben einem saßen und bei einem Gespräch oder bei mehreren Gesprächen einfach mal zugehört haben, was so erzählt wird, was so die Kundenprobleme sind, wie man mit diesen Kundenproblemen umgeht. Mal ist das aktiv gewesen, also dass er wirklich neben mir saß, und mal auch passiv. Das heißt, unser Teamleiter hat teilweise dann 2-3 Stunden einfach da gesessen, an seinem Computer, Kopfhörer aufgehabt und du wusstest nicht, bei wem hat er sich jetzt eingewählt von seinem Team.
Das ist ja auch sinnvoll.
Richtig konsequent gearbeitet.
Aber kann ich nur eine Sache fragen? Du weißt es vielleicht, Jens. Oder anders. Ich habe schon von vielen die Geschichte gehört, dass viele Service-Mitarbeiter am Telefon gar nicht mehr wollen, dass du am Ende des Gesprächs dran bleibst, weil dann kann man ja meistens die Leute bewerten.
Ja.
So war das zum Beispiel gestern bei mir auch. Er sagte dann zum Ende des Gesprächs, ja, dann danke, wenn Ihnen alles gefallen hat, Sie kriegen noch eine SMS hier nach und dann können Sie mich bewerten. Ich so, okay, weiß ich Bescheid, alles klar, danke, tschüss. Diese SMS kam natürlich nie und danach ist mir eingefallen, ach ja, ich habe ja vor ein paar Tagen eine Geschichte gehört beim Dreharbeiten zu so einem neuen Video, bla, hat einer erzählt, der hatte auch ein Streitgespräch mit O2 und dann haben die auch gesagt, okay, ja, dann danke für die Nichthilfe und tschüss. Dann hat er aber mal folgenden Trick gemacht, er hat nicht aufgelegt und gewartet, bis es der Gegenüber auflegt. 5 Minuten später raschelt's immer noch, 10 Minuten später raschelt's immer noch und dann auf einmal durchs Telefon hat das aufgezeichnet in so einem Twitch-Livestream von der O2-Seite, jetzt leg endlich auf, du Hurensohn.
Und es, okay, weißt
du,
cool.
Also, dass die Mitarbeiter tatsächlich es so drehen, dass du am Ende nicht bewerten kannst und dass du es erstmal gar nicht peilst in dem Moment, da war ich auch sehr erschrocken drüber, dass ich diese Erfahrung wieder gestern selbst machen musste.
Geil.
Ist das noch so, dass also,
weil die aufgelegt haben oder weil der Zuhörer auflegt?
Ja, weil der Kunde nicht aufgelegt hat. Weil hätte der Mitarbeiter zuerst aufgelegt, dann wäre er in diese Bewertungsmaschine übergeleitet worden. Und deswegen hat der Mitarbeiter das so lange laufen lassen, bis der Kunde auflegt, damit er nicht bewerten kann, weil das Gespräch ja schlecht war.
Ist das geil.
Ich war 2009 das letzte Mal in dieser Branche. Das ist 10 Jahre her. Ich weiß nicht, wie es aktuell ist.
Früher da habt ihr noch mit Fernsprechern telefoniert.
Ja. Da haben wir Leuten noch das Geld in so einen Briefkästen per Brief zugeschickt, wenn sie irgendwie eine Gutschrift bekamen. Nee. Es war so, dass du gerügt wirst, wenn du zu lange mit jemandem telefonierst.
Oh.
Also wenn es ein schwieriges Thema war, ist das gar keine Frage. Wenn du aber von 10 Telefonaten 9-mal 20 Minuten telefonierst, anstatt wie alle anderen 5 Minuten, dann liegt da irgendwas im Argen. Und diese Zeit wurde gemessen. Und dann wurde teilweise geguckt, mit welchem Kunden du wie lange gesprochen hast, was für Themen du, also du konntest dann in so einer Liste mit Codes Themen eingeben. Worüber habe ich gesprochen? Ich habe ihn legitimiert, ich habe über seine Adresse gesprochen, ich habe ihn gefragt, wie seine Rechnung ist, ich habe die Bankdaten geändert, ich habe ihnen die und die Sachen angeboten, wenn es gerade irgendwie eine Partnerkarte oder irgendein Zeug gibt, was man ansprechen kann. Ich habe gefragt, ob ich seine Daten verwerten darf und dann habe ich aufgelegt. Und diese ganzen Themen, daran kann man ungefähr messen, wie lange man ungefähr dafür braucht. Und wenn der jetzt für so ein Gespräch statt 5 Minuten 15 braucht und der aktiv nicht auflegt, würde ich dranbleiben ohne Ende. Weil irgendwann muss er auflegen, weil die Leute ihn dann fragen, warum telefonierst du denn nicht weiter, obwohl du nicht redest?
Schöner Untertitel für diese Folge ist, Callcenter-Mitarbeiter hassen diesen Trick.
Ja, das machen wir. Ja, mach das. Finde ich gut.
Oh, sehr schön.
Aber wie gesagt, alles ohne Gewehr, das ist 10 Jahre her. Das,
Ich glaube, wenn, dann wird es so schlimmer geworden sein, nicht besser. Traurig. Sehr traurig.
Ich finde das gut. Tolles Thema und tolle Tricks, werde ich mir auch merken. Also ich werde auf jeden Fall die Geschäftsführerbeschwerde, da werde ich nochmal nach googeln und die zwei Seiten lange Beschwerde mit sehr viel Frust und so weiter ist auch schon geschrieben.
Nee, werden. Das ergibt nicht so viel Sinn. Also mach das lieber kurz. Zu long didn't read hast du da ganz oft.
Ja, okay.
Auf jeden Fall einfach schreiben an die Geschäftsführung von und dann geht das auch an die entsprechende Stelle.
Okay.
Ach, das Leben wäre so viel einfacher.
Ja, gut. Ja. Ein Jahr Randomtainment. Das war jetzt die 52. Folge. 52 Wochen sind voll.
Vielen Dank, über eine Stunde heute wieder.
Oh ja, tatsächlich. Sehe ich auch
gerade. Yay!
Vielen Dank fürs Zuhören. Danke euch beiden für die tollen Themen. Ihr Hörer da draußen, wenn euch das gefallen hat, einmal die Woche gibt es eine neue Folge, immer sonntags. Außer ihr unterstützt uns via patreon.com/randomtainment ab einem Dollar. Da sind die Folgen öffentlich, sobald sie produziert sind. Diese hier zum Beispiel schon am Freitag. Heute ist Freitag, wir zeichnen auf. Und gehabt euch wohl. Vielen Dank. Folgt euch überall bei Social Media und tschüss.
Bis zum
nächsten Mal. Tschüss.